Bahn GmbH am Mittag mitgeteilt. Der Abriss soll spätestens bis zum 25. April abgeschlossen sein. Danach brauche es noch einige Tage, um die S-Bahn-Technik an der Strecke wieder zu installieren. Der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Brandenburger, betonte, damit habe man sich für die schnellere Lösung entschieden. Zur Debatte stand auch, die Brücke zunächst zu stützen. Auch die Westendbrücke wird den Angaben zufolge in dieser Zeit abgerissen. Sie liegt auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Spandauer Damm Richtung Norden. Ermittler haben unter der Führung von Europol eine riesige Streaming-Plattform für Kinderpornografie im Darknet mit fast 2 Millionen Nutzern zerschlagen. Eine entscheidende Rolle spielte bei der Arbeit auch das Bayerische Landeskriminalamt. Aus München Henning Pfeiffer.
Der Server der Plattform wurde in den Niederlanden sichergestellt. Auf ihm lagen zum Zeitpunkt der Abschaltung mehr als 70.000 Missbrauchsvideos. Knapp 1.400 Tatverdächtige konnten bis jetzt weltweit identifiziert werden. So kam es im vergangenen Monat in 38 Staaten zu Durchsuchungen. In die Koordinierung war Europol eingebunden. Neben der Verfolgung von Kidflix-Nutzern war eine weitere Zielrichtung das Auffinden von Missbrauchsopfern.
Mit einer Großrazzia gehen die Berliner Polizei, die Justiz und Ordnungsämter gerade gegen illegales Glücksspiel vor. Nach RBB-Informationen werden in der gesamten Stadt etwa 80 Orte nach illegal betriebenen Spielautomaten durchsucht. Sabine Müller, RBB 24.
Imbisse, Cafés oder Spätis sind das Ziel des lange geplanten Einsatzes in allen 12 Bezirken. Die Polizei unterstützt die Ordnungsämter. Wie der RBB erfuhr, geht es um insgesamt 160 Spielautomaten, die einer einzelnen Firma gehören, für die aber seit Jahren keine Vergnügungssteuer abgeführt wird. Bußgeldbescheide und Gewerbeuntersagung wurden ignoriert. Per Einziehungsbescheid soll von den Kriminellen möglichst alles Geld einkassiert werden, das mit den Automaten verdient wurde. Nach RBB-Informationen geht es um bis zu 5 Millionen Euro.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar hat die Militärregierung eine 3-wöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, wurde im Staatsfernsehen mitgeteilt. Zuvor hatten schon bewaffnete Gruppen erklärt, sie würden ihre Kämpfe gegen die Militärjunta vorübergehend einstellen. Nach den bisher offiziellen Zahlen sind bei dem Beben am Freitag fast 3.000 Menschen getötet und 4.600 verletzt worden. Die tatsächliche Opferzahl dürfte aber noch höher liegen. Der Vermögensverwalter DWS muss wegen Greenwashings ein Bußgeld in Höhe von 25 Millionen Euro zahlen. Das hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitgeteilt. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bank habe sich jahrelang als vermeintlicher Marktführer bei nachhaltigen Finanzprodukten präsentiert. Das habe nicht der Realität entsprochen, heißt es. Den Angaben zufolge warb die DWS von Mitte 2020 bis Januar 2023 intensiv mit Finanzprodukten mit bestimmten ökologischen und sozialen Merkmalen und bezeichnete sich selbst als Leader in dem Bereich. Das Berliner Verfassungsgericht verhandelt seit heute über ein Volksbegehren für eine autofreie Innenstadt. Eine Bürgerinitiative will erreichen, dass nach einer Übergangszeit auf fast allen Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings nur noch Busse, Straßenbahnen, Fahrräder und Fußgänger unterwegs sein dürfen. Ausnahmen soll es unter anderem für Polizei, Feuerwehr und Lieferverkehr geben. Die Initiative will, dass die Berlinerinnen und Berliner in einem Volksentscheid darüber abstimmen. Der Senat hält das Anliegen für verfassungsrechtlich bedenklich und hat deshalb das Gericht eingeschaltet. Ein Urteil ist heute noch nicht zu erwarten. Die Bahnverbindung zwischen Berlin und Stettin wird noch später in Betrieb gehen als bislang geplant. Inzwischen werde als Termin Ende 2027 angestrebt, teilte die Deutsche Bahn mit. Zuletzt war die Fertigstellung ein Jahr früher geplant. Ein wesentlicher Grund für die Probleme sei der Fachkräftemangel. Außerdem dauerten Gutachten für den Naturschutz länger als gedacht. Der Ausbau der Strecke ist in 2 Abschnitte unterteilt. Der erste führt von Angermünde nach Passow, der zweite von Passow zur deutsch-polnischen Grenze. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend heiter bis sonnig und trocken. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 16 Grad und in Buch 17, in Lenzen-Elbe 15 und in Cottbus 18 Grad. Nachts verbreitet klar und trocken. Es kühlt sich ab auf 4 bis minus 1 Grad. Morgen von früh bis spät sonnig und trocken, frühlingshaft mild, maximal 17 bis 21 Grad morgen. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Susanne Papavassiliou.
Schön, dass Sie da sind. Hier geht gleich die Post ab. Ich konnte mir diesen Wortwitz echt nicht verkneifen, auch wenn er ziemlich platt ist. Aber es geht gleich um die Post. Nicht die, die zu spät ankommt, sondern die, die gerne begriffen, zugefügt wird. Postmoderne zum Beispiel. Eine Vorsilbe, mit der sich der Philosoph Dieter Thomae beschäftigt hat. Er ist gleich mein Gast. Nach dieser Musik mit dem britischen DJ und Produzenten L.A. Salami. Jenny's from Australia singt er hier.
Jenny's from Australia, but she's here to stay, with her hair like golden sunlight on a summer's day. Her eyes stole the sun from Sydney, and there it remains. It shines for her skin and laughter, makes the shadows sway. That Chinese blood of hers is reaching for the fire. It was lit by Dora books full of poetry or higher. Her brain is full of words from all the poets she admires. She gets by fire. Doesn't like the cold, they once made her weep. She was forced to wait for a night bus when she needed sleep. But she was out the next night, the cold won't keep her down. You can't help but feel warm inside when Gianni's around. That Chinese blood of hers is reaching for the fire. It was lit by Dora books full of poetry or higher. Her brain is full of words from all the poets she admires. She gets by fine. Jenny's got her own place now, the cheapest place she took. She travels with a trunk of clothes and an Allen Ginsberg book. Gets itchy fire sometimes, and she'll let you know. Gianni is beautiful, she's all the boys in tow. That Chinese blood of hers is reaching for the fire. It was lit by Dora books full of poetry or higher. Her brain is full of words from all the poets she admires. She gets by fine. Jenny's from Australia and she fell in love, but it stopped her from being happy, so she gave it up. And love and loss are a perfect way to douse the flame. With Jenny's soul in burning, she'll burn again. That Chinese blood of hers is reaching for the fire. It was lit by Dora books full of poetry or higher. That brain is full of words of all the poets she admires. She'll get by fine.
L.A. Salami heißt dieser Musiker und Jenny's from Australia hat er uns in diesem Song erzählt. Sie kennen doch sicher diese um die Ecke gedacht Rätsel, also in der Zeit oder New York Times. Ich versuche mich mal dran. Eine Vorsilbe, die auch Rechnung ins Haus bringt. Vier Buchstaben, Genau, richtig. War gar nicht so schwer, oder? Post. Ihr hat der Philosoph Dieter Thomae ein ganzes Buch gewidmet, beziehungsweise besser gesagt einen Nachruf. Post, Nachruf auf einer Vorsilbe heißt das Werk und steht auf Platz 2 unserer Sachbuchliste. Warum er sie, die Post, also diese Vorsilbe beerdigen will, das erklärt er uns jetzt hier gleich. Herzlich willkommen bei Radio 3, Dieter Thomae.
Ja, danke.
Wie kamen Sie darauf, dieser Vorsilbe ein fast 400 Seiten starkes Buch zu widmen?
Darf ich erst mal sagen, ich bin sogar auf Platz 1.
Oh, jetzt sind Sie auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Noch mehr Grund
hier zu sein. Noch mehr Grund hier zu reden. Aber es geht ja nicht um Listenplätze, sondern es geht um Selbstverständnisse, um so unsere Großdeutungen. Und ich ärgere mich einfach darüber, dass diese Vorsilbe Post in ihren ganzen Kombinationen eine derartige Erfolgsgeschichte hingelegt hat, seit 1945 bis heute wahrscheinlich die erfolgreichste Erfindung überhaupt der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und nicht nur in den Wissenschaften treibt sie sich herum, sondern sie hat sich, glaube ich, auch in unseren Köpfen festgesetzt. Also wir sind extrem stark daran gewöhnt, unsere Gegenwart als Nachzeit zu einer Vorzeit aufzufassen. Also wir leben in einer Postdemokratie, wir leben im Postkolonialismus, jetzt gibt's auch den Postfeminismus und all diese Kombinationen. Davor war die Postmoderne und die posthistorische Epoche und so. Und diese, ich will so ein bisschen rütteln an der Selbstverständlichkeit, mit der wir das so benutzen als Selbstbeschreibung. Und das klingt ja irgendwie schick. Man tut so, als wäre man über etwas hinaus. Aber man schleppt das, worüber man hinaus ist, eigentlich weiter mit. Und diese Ambivalenz, die halte ich für gefährlich und irgendwie auch für einfallslos.
Warum halten Sie die für gefährlich?
Naja, nehmen Sie Postdemokratie. Also das wird ja benutzt, dieses Wort, um sich darüber Sorgen zum Ausdruck zu bringen, dass die Demokratie irgendwie unter Beschuss geraten ist vom Populismus oder von der Bürokratisierung, vom Sachzwang, was auch immer. Aber was passiert genau, wenn Sie dieses Wort benutzen? Offensichtlich ja, dass Sie die Gegenwart als eine Postzeit, also eine Nachzeit beschreiben. Und was wird dann aus der Demokratie? Die ist plötzlich von gestern. Die wirkt dann plötzlich so wie so ein Greis, den man jetzt retten will, aber gleichzeitig erklärt man ihn zu was Vergangenem, was man sozusagen mühsam wieder beatmen muss. Und da leistet man eigentlich der Demokratie einen Bärendienst.
Ich habe mich mal mit einer Person des Kulturbetriebs über den Begriff postmigrantisch, sagen wir, auseinandergesetzt. Ich finde den Begriff sperrig und auch nicht ohne Umwege begreifbar. Aber gibt es denn eine griffige Alternative dafür oder auch für die anderen Postwörter?
Naja, das ist, glaube ich, bei postmigrantisch klar, dass das irgend so eine Behelfslösung ist. Man will irgendwie die Leute charakterisieren, die irgendwie so einen Hintergrund haben. Migrationshintergrund ist ja auch so eine komische Formulierung. Wann genau wird was vom Vordergrund in den Hintergrund gerückt und so. Und ich glaube, dass das in allen Lebensbereichen dann einfach unsere soziale Fantasie herausfordern sollte, zu überlegen, was denn jetzt eigentlich die richtige Bezeichnung ist. Die Vorsilbe Post jedenfalls ist ein bisschen eine Drückebergerei.
Sie meinen, das ist eine Einfallslosigkeit. Man macht es sich einfach einfach.
Es ist eine Einfallslosigkeit, die aber so ein bisschen verkleidet wird als eine schicke, vorwärtsweisende Idee. Wenn es jetzt einfach nur einfallslos wäre, dann wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Dadurch, dass es eben diesen alten Begriff, also das Migrantische, das bei dem Postsozialismus und so weiter mit sich rumschleppt, dadurch legt man sich eigentlich Fesseln an und gibt eigentlich ein Versprechen, was man nicht halten kann.
Sie erwähnen in dem Buch, dass es unter Akademikern ein beliebtes Spiel sei, etwas mit dem Poststempel zu versehen und im Englisch lautet das entsprechende Wortspiel dann auch Posting Things. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Naja, wir reden ja die ganze Zeit in solchen Worten.
Ne? Das ist in, aber ach so, oder ich hatte mir das so vorgestellt, als würden die quasi dann so Fantasiepost-Begriffe erfinden oder neue in die Welt bringen.
Also ja, Fantasie braucht man da schon, weil die, inzwischen ist die Zahl der Postismen ja dreistellig. Es gibt auch Post-Porn.
Post-Porn, was ist das?
Post-Porn, das ist, hat eine Künstlerin erfunden, die sogar zur Documenta 14 eingeladen worden ist. Und die dann irgendwie früher im Pornogeschäft war und jetzt so voyeuristische Performances macht und Bäume küsst und sagt, dass jetzt wir auf andere Weise unsere Sinnlichkeit bejahen müssen. Und dann nennt man sowas Post-Porn und schleppt praktisch diese ganze irgendwie dramatische, zwiespältige Geschichte von Porn irgendwie als schicke Vergangenheit mit in diese neue Kunstwelt hinein. Postapokalyptisch gibt's auch, als könnte nach dem Weltuntergang noch was kommen. Also ja, die Fantasie der Wissenschaftler kennt keine Grenzen. Und das wäre ja jetzt nicht so schlimm, wenn diese Chose nicht sehr stark wirklich in unseren Alltag eingesickert wäre. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass wir alle von der Zeitenwende reden, aber uns offensichtlich schwer damit tun, uns nicht dauernd irgendwie eher mit dem Rückspiegel zu beschäftigen.
Aber glauben Sie, dass das die Menschen wirklich dann auch so empfinden oder nehmen die meisten die Worte einfach dann so hin, als so heißt das jetzt? Also glauben Sie wirklich, dass man deswegen nicht weiter nach vorne kommt?
Ich glaube schon, wenn Sie jetzt das, was ich vorhin über Postdemokratie gesagt habe, nehmen oder wenn Sie den Postkolonialismus nehmen, da ist es ja besonders offensichtlich. Also man will irgendwie über die Kolonialzeit hinauskommen, aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagt man, ja, das sind alles die Folgen dieser schrecklichen Vergangenheit. Die Vergangenheit ist schrecklich, aber sie darf nicht die Herrschaft über unsere Gegenwart antreten.
Sie plädieren ja auch für eine Änderung der Blickrichtung, wieder der Zukunft zugewandt. Sie haben gerade ja Postkolonialismus erwähnt. Die Post hat seine Schuldigkeit getan. Das Post kann gehen. Wie kann denn das gelingen?
Ich habe ja den Kessen-Vorschlag, dass wir ein neues Wort in die deutsche Sprache aufnehmen. Und wenn Sie alle mithelfen, dann ist es vielleicht irgendwann im Duden. Und das ist das Wort Schwellenlust. Also wir kennen ja alle die Schwellenangst. Die Angst davor, in einen neuen, unbekannten Raum zu treten, sich runterzustürzen auf der Skipiste oder so. Aber es gibt eben auch die Schwellenlust, also die angespannte Vorfreude, sich irgendwie in diesem Übergang zu befinden, zu schauen, welche Handlungsmöglichkeiten sich ergeben und dann loszulegen. Und die Schwellenlust ist das Gegengift zu den ganzen Postverbindungen.
Die Schwellenlust. Wie stelle ich mir das jetzt aber vor bei diesen Begrifflichkeiten, die ja in unserem allgemeinen Sprachgebrauch schon fast, also viele von denen jedenfalls, Einzug gehalten haben? Nehme ich mir da einen Begriff und wie kommt die Schwellenlust da ins Spiel?
Naja, die Begrifflichkeiten, die es gibt, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie irgendwie erfunden werden, dann schick sind und dann nach ein paar Jahren auch anfangen zu rosten. Also wir sind ja nicht im Gefängnis der Postismen eingeschlossen, sondern wir beobachten, dass sie dann irgendwie 20, 30 Jahre hot sind und dann sind sie Post. Also dann ist es vorbei. Dann geht die Post anders ab. Und insofern glaube ich, sollten wir vielleicht ein bisschen offensiver daran gehen und nicht einfach uns 20 Jahre in diesen Moden verstricken, sondern die Gegenwart auf andere Weise beschreiben. Nehmen Sie das Wort Anthropozän. Also es gibt ja auch Begriffe, die unsere Gegenwart beschreiben. Also eine bestimmte Situation, wo der Mensch irgendwie die Geschicke auf unserer kleinen Kugel da bestimmt, die wäre wahrscheinlich relativ schlecht mit dem Ausdruck, keine Ahnung, Poststeinzeit zu kennzeichnen.
Wann ist Ihnen das eigentlich aufgefallen, beziehungsweise wann ist dieser Gedanke gereift, darüber ein Buch zu schreiben? Wann ist Ihnen aufgefallen, das ist einfach zu viel Post?
Ja, vielleicht war es tatsächlich Trump mit dem Postfaktischen, weil das eben auch so eine Verharmlosung ist. Also der hat ja die Wahrheit gar nicht abgeschafft. Im Englischen ist es ja Post-Truth. Der hat die Wahrheit gar nicht auf den Friedhof gebracht. er sagt dauernd Unwahrheiten, aber er behauptet die ganze Zeit ja, neue Wahrheiten zu verkünden. Und dann zu sagen, ja, er hat eben das postfaktische Zeitalter eingeläutet, verharmlost sogar eigentlich das, was er macht. Nämlich, dass er, ich meine, wenn er einfach nur lügen würde und sagen, ja, ich lüge halt, ist mir doch egal, dann wäre er ja auch leichter zu knacken, als mit diesem Insistieren darauf, jetzt irgendwie zu verkünden, wie es in Amerika wirklich aussieht.
Und da begann dann die Beschäftigung. Dann merkt man ja wahrscheinlich auch erst, wie viel Post im Sprachgebrauch Einzug gehalten
hat. Ja gut, ich bin natürlich Philosoph und ich fühlte mich dann irgendwann umringt von diesen ganzen Postsachen und habe dann gedacht, jetzt ist mal ein Befreiungsschlag fällig. Und es hat mich auch geärgert, dass eben diese ganzen Postbegriffe querbeet verwendet werden, von den ganz linken Postkolonialismus bis zu den ganz rechten Postliberalismus. Und alle möglichen politischen Lager verwenden diesen Begriff. Und dadurch, dass das so ein buntes Feld ist, um das jetzt mal höflich auszudrücken, oder so ein chaotisches Feld ist, hat eben sich auch niemand wirklich mal Gedanken gemacht darüber, Moment, was passiert da eigentlich? Gibt es vielleicht einen gemeinsamen Grundzug all dieser Phänomene? Haben wir vielleicht so eine Art Vergangenheitslastigkeit in unsere Köpfe eingebaut, egal ob wir jetzt links sind oder rechts? Hm. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke bei diesem Nachruf auf eine Vorsilbe.
Was jetzt den ersten Platz auf der Sachbuchliste erreicht hat. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns, Dieter Thomae. Post, Nachruf auf eine Vorsilbe ist im Surkamp Verlag erschienen. Knapp 400 sehr interessante, amüsante und auch spannende Seiten, die Lust machen auf die Schwellenlust. Schön, dass Sie da waren.
Danke.
longer. That's why I never reply when you call me. Not a telephone girl. So I never reply when you call me.
Hier. Und falls es nicht despektierlich ist, würde ich sagen, dass jetzt das kulturkompakte Girl Franziska Walser.
Radio 3. Kulturkompakt.
Also, Franziska, schön, dass du da bist. Du bist natürlich kein Girl. Am Dienstag in der letzten Woche, da hat ja ein algerisches Gericht den Autor Boualem Sansal zu 5 Jahren Haft verurteilt. Wir haben darüber berichtet und jetzt hat Sansals Anwalt Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Der Schriftsteller ist 80 Jahre alt und schwer krank. Er wurde im November 2024 bei der Einreise nach Algerien festgenommen. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Boualem Sansal werden terroristische und subversive Handlungen vorgeworfen. Und gegen diese Einschränkung der Kunst- und Medienfreiheit gab es heftige internationale Proteste, unter anderem vom Schriftstellerinnenverband PEN und von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Dieses offenkundig politische Urteil verurteile ich auf das Schärfste und ich fordere die unverzügliche Freilassung von Boualem Sansal. Je proteste.
kann man auf Französisch auch immer sehr schön sagen, je proteste. Wir hatten auch eine Benefizveranstaltung, um darauf aufmerksam zu machen als Radio 3 im Deutschen Theater. Und jetzt wird auch auf juristischer Ebene protestiert. Die französische Zeitung Libération meldete heute, dass Sansals Anwalt François Simaret Berufung einlegen will. Er hofft aber gleichzeitig auch auf eine humanitäre Geste, also auf eine Begnadigung. Der Anwalt sagt in der Zeitung, die Berufung steht der Anwendung des Begnadigungsrechts gemäß Artikel 91 der algerischen Verfassung nicht entgegen. Also es gibt sozusagen jetzt einen A-Plan und einen B-Plan, um Boualem Sansal die Haft doch noch zu ersparen.
Ja, wir hoffen, dass es gelingt. Heute ist der Weltkinderbuchtag und den gibt es schon seit 1967 und es gibt immer wieder auch neue Ideen, wie man Kinderbücher für ein noch breiteres Publikum öffnen kann.
Dieser Kinderbuchtag hat die Aufgabe, allen Kindern Zugang zur Literatur zu ermöglichen. Also es geht um Leseförderung, es geht aber auch um die Menschen, die Kinderbücher überhaupt erst möglich machen. Also um AutorInnen, okay. ZeichnerInnen, Verlage, Bibliotheken, ne? Braucht es ja diese ganze Infrastruktur. Und jedes Jahr hat ein anderes Land die Federführung. In diesem Jahr sind es die Niederlande, die haben das Motto Freedom of Imagination ausgerufen, also Freiheit der Vorstellungskraft. Und neu ist in diesem Jahr eine Aktion in Zusammenarbeit mit der UNESCO. Es soll eine Sammlung von bemerkenswerter Kinderliteratur in indigenen und bedrohten Sprachen aufgebaut werden. Also das könnte zum Beispiel in unserer Region das Sorbische sein. Da werden Kinderbücher gesucht. Verlage, Bibliotheken und andere Institutionen können dafür Vorschläge einreichen.
Das finde ich super. Gefällt mir. Wir haben auch noch einen Vorschlag zum Weltkinderbuchtag. Wir haben nämlich unseren Reporter Oliver Kranz losgeschickt. Der stellt uns gleich eine besondere Buchhandlung vor, die Kindern Literatur mit fantasievollen Aktionen näher bringt. Dazu später mehr. Du hast noch einen Tipp für Nostalgiker und Mediathekliebhaber. Heute vor 100 Jahren wurde ja der Showmaster Hans Rosenthal geboren, und zwar in Berlin. In Erinnerung sind bis heute seine Sprüche "Das war spitze" und seine ZDF-Show "Dalli Dalli" hat ein Millionenpublikum erreicht. Mich übrigens immer sonntags beim klingenden Sonntagsrätsel mit der Familie.
Ja, und also mir ging es auch so, viele verbinden eben mit Hans Rosenthal diese unbeschwerte Unterhaltung, die Leichtigkeit, die eben für das Nachkriegspublikum damals auch wichtig und attraktiv war. Und zu seinem 100. Geburtstag jetzt kommen auch andere, weniger beachtete Aspekte seiner Biografie zur Sprache. Zum Beispiel, dass Rosenthal als Jude in Nazi-Deutschland furchtbare Erfahrungen machen musste. Er hat Zwangsarbeit geleistet, hat sich dann ab 1943 zwei Jahre lang in einem Schrebergarten in Berlin vor den Nazis versteckt. Der Berliner regierende Bürgermeister Kai Wegner hat Rosenthal mit folgenden Worten gewürdigt zu seinem 100. Geburtstag. Hans Rosenthal erinnert uns daran, dass jüdisches Leben zu Berlin gehört und dass wir die Jüdinnen und Juden in unserer Stadt vor Antisemitismus, Hass und Hetze schützen müssen. Jeden Tag, so sagt es Kai Wegner. Seine Biografie hat Hans Rosenthal zwei Leben in Deutschland genannt, also eben das Bühnenleben und dieses jüdische Leben im Holocaust. Und diese zwei Leben sind manchmal direkt aufeinander geclasht, zum Beispiel als Rosenthal ausgerechnet am 9. November 1978, das war der 40. Jahrestag der Reichspogromnacht, als Dalli Dalli-Moderator Frohsinn verbreiten sollte.
Es gibt auch Äußerungen von ihm, wo er sagt, die Menschen, die mir heute zujubeln, da hätte mich manch einer vielleicht auch verraten und ausgeliefert. Ich glaube, es war eine tief sitzende Erschütterung, die ihn einfach davon abgehalten hat, diese jüdische Vergangenheit zu thematisieren.
Das ist die Einschätzung von Regisseur Oliver Haffner. Mit ihm haben wir hier auf Radio 3 gesprochen über sein Biopic Rosenthal. Florian Lukas spielt den Moderator. Und man kann den Film aktuell in der ARD-Mediathek sehen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber es soll sich sehr lohnen.
Das glaube ich, das glaube ich. Wir erfahren gleich hier bei uns in der nächsten Stunde um 18.40 Uhr auch noch ein bisschen mehr über das Leben von Hans Rosenthal. Vielen Dank, Franziska.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
For more.
österreichische Musik hier. 5KHD heißt diese Avantgarde-Popband High Performer um 17.37 Uhr. Jetzt haben wir hier Musik von einer US-Amerikanerin mit haitianischen Wurzeln, Leila McKellar.
La vie vient née comme c'est sous crêpe solon, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient née comme c'est sous crêpe solon, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre, sous la terre bénie. Là je pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre, sous la terre bénie. La vie vient qu'à marcher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient qu'à marcher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là, j'en pas fait pour nous.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait monner nous.
Non, pas j'parlerai.
Mes grands-grands félites et pensées.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait pour nous.
Non, pas j'parlerai.
La vie vient n'écarcher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient n'écarcher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là, je n'ai pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là, je n'ai pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là, je n'ai pas fait pour nous,
nos poches malhérées.
Mes amis, là, je n'ai pas fait mon nénon,
nos poches malhérées.
Mes grands contrées, l'idée pensée, oh,
nos poches malhérées.
Mes amis, là, je n'ai pas fait bon,
nos poches malhérées.
Mes amis, là, j'en pas fait pour nous. Mes amis, là, j'en pas fait mon nénon. Mes grands retraits, les dépensés.
Leila McKellar hat hier von einem armen alten Mann gesungen. 17.40 Uhr ist es. Sie hören Radio 3. Und heute, am 2. April, ist der internationale Kinderbuchtag. Er wird am 2. April begangen, weil das der Geburtstag von Hans Christian Andersen ist und soll, na klar, das Interesse an Kinder- und Jugendliteratur fördern. Das wollen wir jetzt auch tun und begeben uns an einen Ort, wo diese Literatur zu Hause ist, nämlich in die Buchhandlung Cumulus am Südstern in Berlin-Kreuzberg. Und wir begeben uns dorthin mit Hilfe von Oliver Kranz, der war nämlich schon da. Hallo Oliver.
Hallo. Hallo, grüß dich.
Ja, was ist denn das Besondere an Cumulus, an dieser Buchhandlung?
Na, man sieht es schon am Schaufenster. Da sind nämlich nicht nur Bücher drin, sondern auch Basteleien. Zurzeit so eine große Schnecke aus Papier und daneben dann Schneckenbücher, sorgfältig aufgereiht, Bilderbücher, Sachbücher, Geschichten. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und dann bietet der Laden auch viele Dinge, die über das Angebot einer normalen Buchhandlung hinausgehen. Also da wird zum Beispiel eine Galerie angeboten, eine Druckwerkstatt. Es gibt Erzählstunden, Buchclub-Treffen, einen Vorlesesalon. All das in einem normalen Ladengeschäft, das gar nicht so groß ist. Es gibt zwei Nebenräume und einen Keller, da ist die Druckwerkstatt drin. Alles nicht sonderlich groß, aber eben sehr liebevoll eingerichtet. Ich bin heute Morgen da gewesen, kurz bevor der Laden aufgemacht hat, und ich habe mit dem Verkäufer Maximilian Meyer gesprochen. Der hat darum gebeten, dass ich vor der Ladenöffnungszeit komme, weil immer dann, wenn die Tür aufgeht, es in der Regel auch sehr schnell sehr voll wird.
Wir laden unglaublich oft Schulklassen und Kita-Gruppen zu uns ein. Wir haben einen Laden, der irgendwie nie stillsteht. Wir haben ein tolles Lesegruppenprojekt, unsere Lesewölfe kommen hier uns einmal im Monat besuchen und werden von meiner Kollegin Kerstin ein bisschen in die Welt eingeführt oder können sich selber austauschen. Und ja, wir versuchen irgendwie an allen Enden der Buchwelt irgendwie die Kinder dafür zu begeistern.
Und das funktioniert wirklich sehr gut. Die ältere Gruppe der Lesewölfe war übrigens gerade in Leipzig bei der Buchmesse und sie war Teil der Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Da ist aus der Lesebegeisterung also auch schon was Größeres geworden, also ein Auftritt auf der großen Bühne mit entsprechender Anerkennung.
Okay, das kann motivieren, aber du erzählst schon, dass sie sehr viel da machen in dem Laden, aber wie entfacht man dann diese Lesebegeisterung?
Also im Grunde, sagt Maximilian Meyer, ist das ganz einfach. Man muss einfach nur früh anfangen, also wirklich im Kindergartenalter und dann dranbleiben. Aber natürlich hat diese Buchhandlung auch ein paar Tricks.
Wir versuchen hier in unserem Vorlesesalon Bücher nicht einfach nur vorzulesen, sondern vorzuspielen, zu vermitteln. Wir zeigen großflächig die Illustration, wir gehen mit den Kindern in den Dialog und erleben dann, dass es ganz oft so ist, dass die Kinder am Nachmittag mit ihren Eltern wiederkommen.
Wir reden ja heute darüber und auch über diese Buchhandlung und du warst ja auch dort, weil heute der internationale Kinderbuchtag. Macht der sich eigentlich in dem Laden bemerkbar?
Na, nicht direkt so, dass man jetzt ein Plakat aufgestellt hätte oder irgendwie darauf hinweisen würde. Aber man kann sagen, dass bei Krumulus eigentlich jeder Tag Kinderbuchtag ist, gerade weil es da eben so viele Veranstaltungen und Lesekreise gibt. Und selbst die Krumulus-Website, würde ich sagen, die ist reinste Leseförderung, denn da gibt's Listen mit Buchempfehlungen, die nicht einfach nur die üblichen besten Listen sind, sondern es gibt wirklich Empfehlungen für jede Altersgruppe und für viele, viele Interessengebiete. Ich habe da gefunden die Kategorien Bücher über Angst und Mut, über Autos, über fantastische Welten. Auch schwere Themen werden nicht ausgespart. Es gibt zum Beispiel Listen zu Themen wie Scheidung und Trennung oder Tod und Trauer. Maximilian Meyer betont.
Ich glaube, die Welt kann auch im Bilderbuch nicht beschönigt werden. Und die Zeit, in der man sagt hier, das ist eine Bilderbuchwelt, eine Bilderbuchfamilie, so dieses Klischee, das ist schon lange nicht mehr wahr. Und wir erleben auch, dass man Kindern vieles zumuten kann. Das ist aber schon eine Frage, wie man es vermittelt, auf jeden Fall.
Also man darf Kindern natürlich nicht mit komplexen Zusammenhängen kommen, sagt Maximilian Meyer, eher mit konkreten Geschichten über Einzelschicksale oder eben mit der Frage, was fühlst du, wenn du das liest? Gerade zu diesem Thema, lerne deine Gefühle kennen, sind in letzter Zeit wirklich viele gute Bücher erschienen.
Unter den vielen guten Büchern, die da erschienen sind, hast du da auch eine konkrete Empfehlung?
Ja, das Buch Aus dem Leben der Regenwürmer von Noemi Wohler. Dazu wird bei Krumulus nämlich gerade eine Ausstellung vorbereitet mit wirklich vielen witzigen Bildern.
Das ist also ein Buch, wo man erstmal alles vergessen sollte, was man über Regenwürmer zu glauben weiß und man sich einfach nur überraschen und begeistern lassen. Es ist eines der unterhaltsamsten Bücher, die es überhaupt auf dem Kinderbuchmarkt gibt.
Ich sage nur, Regenwürmer haben auch eine Frisur.
Im Ernst?
Ja.
Okay, vielen Dank, Oliver Kranz, über die Buchhandlung Krumulus in Berlin haben wir gesprochen. Die ist in der Nähe vom Südstern, wo man sehen kann, wie Leseförderung funktioniert. Die Adresse und den Link zur Webseite gibt es bei uns auf Radio 3. Vielen Dank, Oliver.
Sehr gern.
deutsch-schweizerische Musik. Grand Brothers heißt diese Band. Jazzmusiker Lionel Luicki hier mit Mulika. Sehr entspannte Klänge um kurz vor sechs. Wir legen jetzt hier auf Radio 3 aber noch mal einen kleinen Zahn zu. Und in der nächsten Stunde, dann nehmen wir Sie mit ins Kino. Also dranbleiben, lohnt sich auf jeden Fall. Andy Platz ist das. Thank you.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese. Der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Buttings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Der US-Multimilliardär Elon Musk zieht sich nach einem Medienbericht als Berater von Präsident Trump zurück. Trump habe seinem innersten Beraterkreis bereits mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde. Das meldet das Magazin Politico. Es beruft sich auf Personen, die mit dem Fall vertraut sein sollen. Zentrale Aufgabe von Musk als Trump-Berater war es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar mit tausenden Toten und Verletzten hat die Militärregierung eine dreiwöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, hieß es. Unser Korrespondent für Myanmar, Maximilian Seib.
Es ist ein durchaus überraschender Schritt, den das Oberkommando des Militärs am Abend im Staatsfernsehen verkündet. In den vergangenen Tagen hatten bereits unterschiedliche Rebellengruppen erklärt, die Kämpfe ihrerseits vorerst einzustellen. Seitens der Militärjunta hieß es, die Rebellengruppen dürften keine Angriffe fahren, sich nicht organisieren oder ihr Territorium ausdehnen.
Die Ringbahnstrecke im Berliner Westen bleibt noch bis Ende April gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die marode Autobahnbrücke über den S-Bahn-Schienen soll demnach abgerissen und nicht wie zunächst geplant gestützt werden. Gleichzeitig soll auch noch die sogenannte Westendbrücke abgerissen werden, die ebenfalls über die S-Bahn führt. Ihr Neubau war ohnehin geplant. Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten erfasst als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle ist laut Kriminalstatistik um 1,5% gestiegen und hat den höchsten Stand seit 2010 erreicht. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Auffällig, die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist gestiegen um 11%. Der Chef des Bundeskriminalamts Münch spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Auch haben die Behörden mehr ausländische Tatverdächtige bei Gewalttaten erfasst, ein Plus von 7,5%. Die Macher der Statistik weisen aber darauf hin, dass auch der Anteil an Ausländern in der Bevölkerung gewachsen ist. Bundesinnenministerin Faeser kündigt an, Null Toleranz bei Gewaltdelikten. Wer sich als Ausländer nicht an die Regeln halte, müsse gehen.
Die slowakische Regierung will 350 Bären töten lassen. Das hat das Kabinett von Ministerpräsident Fico beschlossen. Hintergrund ist der Tod eines 59-Jährigen. Seine Leiche wurde am Sonntag gefunden. Der Mann soll einem Bärenangriff zum Opfer gefallen sein.